Werbung. Gerade jetzt im Herbst läuft unsere Waschmaschine echt nonstop. Gefühlt nach jedem Spaziergang habe ich schon eine halbe Ladung voll mit matschigen Hosen, dreckigen Socken und nassen Strickjacken. Da will ich einfach sicher sein, dass alles sauber wird und trotzdem sanft zur empfindlichen Haut ist. Dafür benutze ich das Waschmittel und den Weichspüler von Frosch Baby. Beide sind hypoallergen und tragen das EKAF-Siegel. Sie sind also perfekt geeignet für sensible Babyhaut und Allergiker. Und wenn mal Kürbis oder Schokolade daneben landen, dann nehme ich fix den Froschbaby-Fleckenzwerg. Der kriegt hartnäckige Flecken ganz easy raus und ist dabei schonend zu Textilien. Probiert es selbst. Mit unserem Code HERBSTBABY10, alles klein geschrieben und die 10 als Zahl 10, spart ihr 10% auf das gesamte Froschbaby-Sortiment auf froschladen.com. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende! Hallo ihr Lieben, wir haben heute eine etwas andere Folge für euch als sonst und um das ein bisschen einzuordnen, melde ich mich mal ganz ungewohnt vorab bei euch. Wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr, und das hoffe ich natürlich, fleißige Instagram-Follower des Accounts echtemamas.ehrlichgesagt seid, war ich mit einer der echten Mamas-Gründerinnen, nämlich Sarah Obeinczyk, letzte Woche in München auf der Her Career Messe, um dort einen Live-Podcast zu halten. Die Her Career ist Europas führende Karriere- und Networking-Plattform für Frauen und die weibliche Karriere. Ihr werdet also direkt von Beginn an merken, dass wir hier diesmal nicht in unserem lauschigen Podcast-Studio zu zweit sitzen, sondern eine ganze Menge Zuhörende um uns herum haben. Lasst euch davon nicht abschrecken, ganz im Gegenteil, es lohnt sich nämlich sehr, in Marlena Hiens Geschichte mit einzutauchen und ich wäre am liebsten, muss ich euch ganz ehrlich sagen, noch viel mehr hier und da intensiver in gewisse Punkte reingegangen in ihrer Familien- und auch Unternehmensgründungsstory. Leider musste ich aber messegeschuldet natürlich die Uhr im Blick behalten und hätte noch viel länger und intensiver fragen wollen, wenn es nach mir gegangen wäre. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich ja nochmal eine andere Gelegenheit. Für jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dieser Folge von Ehrlich gesagt auf der Her Career Expo in München, die übrigens ganz nebenbei bemerkt schon zum 10. Mal stattfand und über die ihr alles auch auf www.hercareer.com findet, falls ihr mehr zu dem Thema weibliche Karriere wissen wollt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Thema zwischen Kinderchaos und Millionen-Exit, was Erfolg kostet und was er gibt. Mit Marlena Hien.
Mein Name ist Nora Pink. Ich hoste den Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Und in diesem Podcast sprechen wir allermeistens mit Müttern über ihren Chaos-Alltag. Jetzt bin ich heute ohne meine Kinder hier und es ist trotzdem Chaos, wie man sieht. Also man sieht ganz klar, zwischen Liebe und Chaos, es geht das eine nicht ohne das andere und es kommt meistens nur auf die richtige Balance an. Und da sind wir schon direkt im Thema. Denn wir möchten hier auf der Her Career natürlich über die, nicht nur Babys sprechen, sondern über die Balance zwischen Babys und Business. Und über das große Thema Vereinbarkeit. Und dafür habe ich mir eine Gästin eingeladen, die mich hier gegenüber schon anstrahlt. Ihr Name ist Marlena Hien und Marlena hat als eine der zwei weiblichen Co-Gründerinnen von einem Unternehmensnamens Bears with Benefits gegründet vor, jetzt müsste ich kurz rechnen, so im Jahre 2018.
Richtig.
Bears with Benefits, für alle, die es nicht kennen, sind ein Vitamin- und Nahrungsergänzungsmittel in Form von Gummibärchen. Und die beiden haben eine Business-Story hingelegt, die sondergleichen ist. Das werden wir gleich noch genauer aufdröseln. Sie hat das Unternehmen zusammen mit Laurence gegründet, die damals schon Mutter war. Du warst noch, ich hätte fast gesagt, vogelfrei. Zumindest kinderlos.
Genau. Aber frisch verheiratet.
Und frisch verheiratet, genau. Das könnte, hätte alles passieren können. Und ihr beide habt diese Side-Hustle-Idee zu einem internationalen E-Commerce-Player aufgebaut. Und das Ganze mündete, kleiner Spoiler, in einem Millionen-Exit. Das konnte man ja dem Titel dieses heutigen Podcasts schon entnehmen. Und ich möchte natürlich darüber sprechen, nicht nur, wie das alles von außen aussah, eine glänzende Erfolgsstory von einer Gründerin oder beziehungsweise zwei Gründerinnen, sondern auch über diese kleinen, kniffligen Momente, die dazukommen, wenn man nicht nur ein Unternehmen, sondern eben auch seine eigene Familie gründet. Und diese kniffligen Momente sind ja genau das Spannende eigentlich im Leben, die man vielleicht von außen betrachtet gar nicht immer so sieht. Sozusagen die Momente zwischen Stillzeit und Strategie-Calls, die es dann so schwierig machen oder eben auch die nötige Herausforderung, die man sich im Leben wünscht. Ich möchte von dir natürlich wissen, wie du diese beiden Parallelspuren rückblickend betrachtest, aber auch wie sie sich in dem Moment angefühlt haben. Und vor allem möchte ich auch wissen, was für Lebens- und Arbeitsmodelle du und Laurence vielleicht herausgepickt haben, ausprobiert haben, die für euch funktioniert haben, die anders sind als die, die man sonst so kennt. Denn euer CEO-Jobsharing-Modell ist vielleicht etwas anders als das, was man bisher so konnte.
Ja,
herzlich willkommen und schön, dass du da bist bei Echte Mamas auf der Her Career.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war mal ein Intro.
Wir starten immer mit einer ganz bestimmten Frage rein in diesen Podcast. Und diese Frage lautet, jetzt mal ehrlich gesagt, hättest du das ganze Paket an Verantwortung, Herausforderung, Struggle, Familienglück, Familienplanung, aber auch Erfolg vorher on detail gekannt, hättest du es furchtlos angenommen oder wäre es dir eigentlich zu viel gewesen?
Ich glaube, ich hätte es angenommen. Ich war schon immer jemand, der vor Herausforderungen nicht zurückgescheut ist. Und ich glaube, ich hätte es trotzdem gemacht. Auch wenn wir damals wirklich 0,0 Ahnung hatten, was auf uns zukommt.
Hattest du irgendeine Art von Mentor, Mentorin, die Ähnliches erlebt hatte oder mit der man sich mal austauschen konnte, abgesehen von Laurence als Sparringspartnerin?
Ja, genau. Wenig tatsächlich. Ich finde auch, dass es bis heute zu wenige gibt. Es gibt sowieso zu wenige weibliche Gründerinnen, aber dann noch mal weniger, die auch Lust haben, darüber zu berichten und darüber zu erzählen und auch irgendwie Vorbilder zu sein. Ich hätte das selber gerne gehabt. Aber ja, ich muss sagen, Laurence, meine Mitgründerin, war für mich immer ein sehr großes Vorbild. Sie ist 10 Jahre älter als ich. Wir haben vorher zusammen in einer Werbeagentur gearbeitet. Auch da war sie ein bisschen meine Mentorin und von Anfang an dabei. Hat eben auch viele Jahre vor mir Kinder bekommen. 6, 7 Jahre, glaube ich. Und hat das wirklich schon vorgelebt, auch zu Agenturzeiten schon, was auch wirklich kein guter Job ist, um neben mir Kinder zu vereinen. Und da habe ich aber wirklich schon gesehen, wie sie das eben auch gelebt und gemacht hat. Und ja, das hat auch für mich so den Weg geebnet, zu sagen, ich schaffe das auf jeden Fall.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, Werbeagentur ist jetzt nicht der beste Job, um das mit Kindern zu vereinen, nicht unbedingt der familienfreundlichste. Ich möchte so gerne mal rein in diesen Moment der Idee, die entstanden ist. Das war so 2017, 2018. Wie kommt man erstens auf die Idee, sozusagen Nahrungsergänzungsmittel und so weiter in den weiblichen Markt einzuführen? Zweitens, wieso, wenn man eigentlich ja fest angestellt ist in einer Werbeagentur, die nicht unbedingt bekannt dafür ist, dass man noch Kapazitäten hat, um noch weitere Projekte nebenbei zu machen, woher nimmt man da den Mut und die Kraft, so einen Side-Hustle vielleicht auch abends und nachts aufzubauen?
Ja.
Nimm uns mal mit in genau diesem Moment.
Ja. Für uns war das ehrlich gesagt ein wachsender Frust in der Agentur. Wir haben für Konsumgüter Kunden viel gearbeitet, so für Chibo, Danone, also wirklich große. Und da gab es immer eine Lead-Agentur, die hat dann die TV-Kampagne gemacht für das neue Produkt und wir durften immer so digital hinten raus verlängern. Da macht man auch ein virales YouTube-Video oder so. Haben aber auch Produktentwicklung gemacht und immer wenn wir das gemacht haben, ging das danach in eine Marktforschung und wurde so total nivelliert. Also das Ergebnis war immer ganz weit weg von der coolen Idee, die wir so hatten. Und dieser Frust hat eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir können ja vielleicht mal selber ein Produkt entwickeln, so wie wir das für richtig halten. Ja. Wo digital nicht nur eine untergeordnete Rolle spielt, sondern das richtig für Instagram entwickelt ist, für eine junge Zielgruppe, für Millennials und so wie wir uns das eben vorstellen. Das war eigentlich die ursprüngliche Inspiration. Und wie es dann zu dem tatsächlichen Produkt kam, das war so klassisch international inspiriert. Also ich war im Urlaub in New York, habe gesehen, Gummies als Trägermedium für Nahrungsergänzungsmittel stehen da schon in jedem Drogerieregal. Das ist doch irgendwie eine coole Idee. Es gab damals eine Brand, die hieß Sugar Bear Hair. Das waren so blaue, quietschblaue Haargummibärchen, die von den Kardashians mitvermarktet wurden. Meine Schwester hat sich die für $60 aus den USA bestellt. Da dachte ich, okay, wow, da ist was dahinter. Also das ist doch eine Idee, das könnten wir hier nach Deutschland bringen. Dazu eine sehr digital gedachte Brand, wie wir sie uns vorstellen. So, damit können wir einfach mal starten mit den Ressourcen, die wir so haben in der Agentur. Das hilft ja, man kann ja vieles selber. Mhm. Und dann einfach mal auf Amazon werfen und gucken, was passiert so mit dem vorhandenen Traffic, den es da schon gibt. Das war die ursprüngliche Idee.
Meine eigene Konfrontation in der Zeit mit Nahrungsergänzungsmitteln wäre so ein bisschen die, ich sag's mal so platt, die Pumper-Branche gewesen.
Genau.
Also, dass das überhaupt etwas ist, worüber sich auch Frauen Gedanken machen können, das kam in meiner Bubble viel später an.
Ja.
Jetzt hattet ihr natürlich so eine Art Vorbild. Man kann ja immer ganz gerne mal in die USA gucken, was da schon so abgeht. Dennoch muss man sich ja überlegen, okay, wie ziehen wir es auf? Das Wissen, wie man sowas aufziehen könnte, habt ihr aus eigener praktischer Erfahrung gemacht in der Werbeagentur. Wie wolltet ihr es selber machen? Habt ihr direkt an Investoren geschrieben oder habt ihr gedacht, nee, wir machen das hier Bootstrap, alles aus eigener Tasche, dann haben wir auch am Ende die Hand drauf?
Ja, also Das Ding ist bei uns, wir hatten jetzt nicht den riesen Businessplan. Also das war nicht so jetzt hier auf dem Reißbrett, wir machen das und dann irgendwie 10 Millionen Umsatz in 3 Jahren, sondern wir dachten, hey, wir nutzen auf Amazon den Traffic, den es da gibt, tun unser Bestes und wenn wir 2000 Euro im Monat nebenher verdienen, ist doch mega. Das war halt der ursprüngliche Plan. Dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, ehrlich gesagt, mit der Zeit. Aber wir haben nicht an Investoren gedacht. Wir haben das erstmal selber gemacht. Wir haben halt von Anfang an profitabel gewirtschaftet. So nach den ersten Monaten haben wir dann gesehen, okay, das war noch die Zeit der Venture Capitals. Also jeder hat irgendwie Geld eingesammelt für sein Unternehmen. Wenn du nicht direkt 30 Mitarbeiter hattest, warst du nichts. Da dachten wir, okay, da müssen wir jetzt auch mitspielen. Also dann müssen wir jetzt vielleicht auch Geld einsammeln. Haben dann super viel mit Investoren gesprochen, so Fundraising betrieben. Und weil wir aber profitabel waren, hat man uns immer gesagt, dann wachst ihr nicht schnell genug. Das ist Quatsch, ja. Ihr müsst da Geld reinpfeffern und unprofitabel werden und ganz schnell wachsen. Und das war einfach nicht unsere Herangehensweise. Das hat nicht gematcht und dementsprechend haben wir auch niemanden gefunden. Haben es immer weiter gebootstrapped und selbst finanziert. Und das war im Nachhinein unser großes, großes Glück. Weil 2021 hat sich der Markt komplett gedreht. Alle, die unprofitabel waren, haben es nicht richtig in die Profitabilität geschafft. Der Geldhahn wurde aber auch auf der anderen Seite zugedreht, weil das Geld eben viel teurer wurde. Und viele sind da in große Schwierigkeiten gekommen. Es hätte uns wirklich genauso betreffen können. Und wir sind sehr froh, dass wir unseren Weg so gegangen sind und dass bis zum Ende, bis dann eben zum Exit dann einen Strategen 100% uns gehört hat.
Ja, rückblickend ist man immer schlauer, ne?
Rückblickend ist man immer schlauer. Und um jetzt mal den Bogen zum Thema Vereinbarkeit zu schlagen, ein externer Investor hätte da auch nicht so viel Spaß gemacht. Also der verlangt dann von dir natürlich auch, da entsprechend reinzubuttern, 100 Stunden Wochen zu schieben und sich voll aufs Unternehmen zu konzentrieren. Und das war eben gar nicht unser Weg. Es konnte nicht Laurents Weg sein von Anfang an, weil sie schon ihre Zwillinge hatte und da auch Wert drauf gelegt hat, die nachmittags vom Kindergarten abzuholen. Und es konnte auch nicht meiner sein, weil ich eben auch Kinder dann unterwegs bekommen habe.
Ja, da wollen wir nochmal genauer drauf eingehen. Man ist nur rückblickend nicht schlauer, sondern es erzählt sich ja auch so viel leichter. Ne?
Ja, absolut.
Und ich würde so gerne mal nicht jetzt von hier aus erzählen, sozusagen, wie das alles so war und wie das hier von außen aussieht und wie das Ganze endete oder mündete, weil ein richtiges Ende ist es ja so in dem Sinne noch nicht, glücklicherweise, sondern ich möchte so gerne mal hier und da eine Ausfahrt nehmen und kurz auf dem Rastplatz anhalten. Und die erste Ausfahrt, die ich gerne nehmen möchte, ist, ihr sitzt, so stelle ich es mir zumindest vor, bitte korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ihr sitzt innerhalb der ersten 2 Jahre eigentlich in eurem festangestellten Bürostuhl in der Werbeagentur, habt aber zu zweit eben dieses neue Projekt an der Seite. Und Laurence hat, wie gesagt, schon 2 Kinder, Zwillinge, ich weiß nicht, im Alter von 4, 5 Jahren, ja. So, also Kindergartenkinder, sage ich mal, die auch noch begleitet werden möchten, darauf wollte ich hinaus. Und wie sah euer Arbeitsalltag zu dem Zeitpunkt aus? Was war sozusagen Festanstellung, was ja auch irgendwo, sag ich mal, die Rechnung bezahlt, die Miete bezahlt? Und was war dann das, was ihr eventuell für die Zukunft macht, von dem man noch nicht weiß, ob man einen Investor braucht, ob man es ohne schafft und so weiter? Das ist ja völlig blurry und eine Wolke, die über euch schwebt.
Ja, total. Super schwer, darauf zurückzugucken, weil es war wirklich immer so nebenher. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, wenn es in der Agentur ein bisschen slow war. Dann haben wir uns auch mal einen Grafiker gepackt oder so. Machen wir ein paar Social Media Visuals für unser Instagram. Wir konnten diese Ressourcen nutzen. Wir waren aber auch beide in der Geschäftsführung der Agentur, muss man dazu sagen. Wir haben aber auch viel abends gemacht. Also viel war auch abends und Nachtschichten. Amazon, das lief noch so ganz easy, aber wir sind dann ja relativ schnell in den Retail gekommen. Wir sind bei Douglas gelistet worden, bei DM gelistet worden und da ging es dann auch los, dass wir Operations machen mussten. Also da mussten Lieferscheine geschrieben werden. Wir haben es aber nach wie vor zu zweit gemacht, haben auch gar nicht eingesehen, zu dem Zeitpunkt jemanden einzustellen, konnten uns das auch gar nicht leisten. Haben dann natürlich abends um 20 Uhr Lieferscheine geschrieben.
Gut, du hattest ja noch Nächte, die dir gehörten, zu dem Zeitpunkt, wo du dir selber entscheiden könntest. Laurents aber ja wahrscheinlich noch nicht.
Laurents hat es gemacht, wenn die Kinder im Bett waren.
Naja, okay. Aber du hattest sozusagen schon ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn man da auch noch so 2 andere Wesen jonglieren muss.
Auf jeden Fall, wobei auch dafür habe ich sie immer bewundert. Also wir sind beide Arbeitstiere, würde ich sagen, und beide Workaholics. Und es hat uns auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, viel zu arbeiten. Aber ja, das hat sie immer durchgezogen. Aber nicht ohne, also sie hat die Kinder dabei nicht im geringsten vernachlässigt.
So. Und erinnerst du dich an den Moment, als du von deinem, ich weiß nicht, wie es in deinem Fall war, aber ob du in dem Moment, wo du einen positiven Schwangerschaftstest, sage ich jetzt mal so, in der Hand hieltest, kannst du dich da noch zurückerinnern, in welcher Situation du es erfahren hast und auch in welcher Situation euer Unternehmen in dem Moment war?
Wir hatten Lass mich überlegen. Ich glaube, wir hatten gerade diesen Wettbewerb damals bei Douglas gewonnen, haben also gerade von der Listung erfahren, die sollte im Januar losgehen und ich hatte auch im Januar den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Also es ging irgendwie gerade so in diese erste Skalierungsphase rein, in den Retail rein. Und es hat aber auch eine Zeit lang bei uns gedauert, fairerweise. Also wir hatten schon so 9-10 Monate Kinderwunschphase hinter uns, deswegen habe ich mich da sehr drüber gefreut. Das kann man auch nicht überraschend. Ja, und ich war da erstmal bester Dinge, dass man das auch alles zusammenwuppen kann. Und ehrlich gesagt, erst als mein großer Sohn dann kam und ich in Elternzeit von der Agentur gegangen bin, also das war für mich klar, dass sich das jetzt nicht besonders gut vereinen lässt und dass ich da wirklich meine Kunden abgeben möchte. Ja, das war der Zeitpunkt, wo wir uns dann beide eigentlich voll auf die Bärchen konzentriert haben und der Agentur dann auch final den Rücken zugekehrt haben.
Ja, das finde ich immer so spannend. Also wenn man von nichts eine Ahnung hat, ist das ja manchmal ganz gut, ne?
Ja, absolut.
Sowohl beim Kinderkriegen, als auch wenn man ein Unternehmen gründen möchte. Trotzdem hattest du ja vielleicht auch selber nicht die eigenen Erfahrungen, aber du hattest ja Laurence an deiner Seite, die schon dir gezeigt hat, wie es auch sein kann mit Kindern. Ja. Ne? Dass man da einfach auch das eine Kapazität im Kopf und im Herzen natürlich auch dafür schlägt. Trotzdem hast du wohl gesagt, also ich mache mir hier gar keine Sorgen, wir lassen es auf uns zukommen. Ist das so eine Grundeinstellung? Also bist du so vom Typ oder... Ist ja. Es eher die Naivität gewesen, die dir
beides
geholfen hat?
Sicherlich beides. Also erst mal auf sich zukommen lassen, aber dann, also wenn man noch keine Kinder hat, sieht man das ja nur von außen bei anderen und denkt, sieht ja erstmal recht easy aus. Ja? Also Kind kommt dann irgendwie im Konferenzraum auf den Boden und spielt unter dem Spielebogen und ich mache hier so mein Zeug weiter. Ja? Ich muss ja nicht Bücher lesen in Elternzeit, ich kann ja genauso am Laptop sein. Dass das dann manchmal nicht so einfach umzusetzen ist, erlebt man dann ja erst, wenn das Kind da ist und so seinen eigenen Charakter offenbart.
Ja.
Und so war das bei mir ehrlich gesagt auch.
Ja, weil das ist nämlich so ein bisschen das Schöne ja irgendwie auch an Social Media und LinkedIn und Co. und Instagram und hast du nicht gesehen, dass eigentlich die Frauen, die zeigen, man kann beides gleichzeitig haben, einem vielleicht auch den Druck mitgeben, ja. Wenn man das eben gerade selber nicht kann, weil das Kind einfach nicht so ist, wie man, also das Kind ist immer super und perfekt und wir wollen es genauso haben, wie es ist, aber manche Kinder sind, sag ich mal, tragebedürftiger, wie es, glaube ich, in deinem Fall war, als andere. Manche kann man super gut ablegen, wenn sie eingeschlafen sind, andere schlafen nur auf dem eigenen Bauch. Das ist ja sehr individuell,
ja.
Und auch der Umgang damit ist sehr individuell. Jetzt zeigt uns Social Media hier und da, hey doch, wir können es schaffen, wir sind emanzipiert und alles kann gleichzeitig. Und manchmal möchte man einfach nur hören, nee, es geht gar nicht gleichzeitig, ich möchte es nacheinander machen.
Das ist mir tatsächlich auch ein Riesenanliegen, das zu vermitteln, dass wir diesen Mythos von der Superwoman irgendwie mal loswerden müssen, weil mir ging es damals extrem so. Ich habe immer nur easy Kinder gesehen auf Social Media und auch so im LinkedIn-Kontext und Mütter, die zeigen wollten, you can have it all, du kannst das alles gemeinsam machen, gerade mit der eigenen Gründung. Und da ist für mich auch irgendwie ein Kartenhaus zusammengebrochen im Kopf, als ich gemerkt habe, das klappt bei mir überhaupt nicht. Also tatsächlich, mein erster Sohn war echt anspruchsvoll, der klebte an mir, da war nichts mit Ablegen, da war auch nichts mit Papa, ehrlich gesagt, das erste Jahr. Das war super schwierig, das hat mich massiv frustriert, dass das jetzt nicht einfach so alles parallel geht, ja, und dass der schreit, sobald ich ihn irgendwo ablegen will und am Laptop sitze. Also das hat es echt schwer gemacht.
Ja. Und wie hat sich das in deinem Arbeitsalltag niedergespiegelt?
Hat sich natürlich sehr niedergeschlagen. Also ich werde Laurence immer dankbar sein, dass sie mich da so aufgefangen hat, dass sie wirklich den Großteil des Workloads in der Zeit gemacht hat, alles, was zeitkritisch war, gemacht hat, unser Team dann nebenher aufgebaut hat und mir das echt schon so abgefrühstückt, nur noch zum Abnicken hingegeben hat, sodass ich da möglichst wenig Arbeit reinstecken musste. Das hat es mir dann wirklich extrem erleichtert in dieser Zeit, das irgendwie parallel zu schaukeln. Und ansonsten habe ich echt so versucht, meine Wege zu finden. Ja, dann halt mit Baby in der Trage spazieren, meine Calls zu machen, wenn dann irgendwie mal Ruhe war. Ja, also man tut dann, was man kann. Und ich habe es auch getan. Mir ist dann Corona tatsächlich im besten Sinne entgegengekommen. Ich glaube, mein Sohn war 4 Monate, als der erste Lockdown kam, 4, 5 Monate. Und dann war natürlich alles erstmal entschleunigt. Und dann ist viel mehr digital passiert. Es gab auf einmal Videocalls, man musste nicht mehr überall persönlich antanzen. Das hat uns dann total geholfen.
Und hattest du dir irgendeine Art von Support-Netzwerk zugelegt? Also es gibt ja noch einen Vater zu der ganzen Geschichte.
Korrekt.
Es gibt möglicherweise auch Familie, andere Hilfe von externen.
Ja. Ich hatte tatsächlich meine Familie, also meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt neben angewohnt, meine Mutter eine Straße weiter, den Vater gab es natürlich auch noch. Wie gesagt, mein erstes Kind fand es alles nicht so cool, wollte eigentlich nur mich, da kann man dann ja irgendwie auch wenig dagegen machen. Trotzdem, ne, wenn wir einen Call hatten, wir haben super viel mit potenziellen Investoren damals gesprochen, dann hat meine Schwester ihn genommen, ist in den Raum nebenan gegangen. Der hat vielleicht eine Stunde geschrien währenddessen. Das ist auch überhaupt kein geiles Gefühl, während man da irgendwie konzentriert seinen Call machen muss. Aber immerhin hatte ich dieses Support-System. Und da mit der Kleinen erst recht. Also da habe ich es dann nochmal viel, viel intensiver genutzt tatsächlich. Das hat dann auch wesentlich besser funktioniert. Aber ja, dieses erste Jahr eigentlich nur innerhalb der Familie. Und ab Jahr 2 hatten wir dann eine völlig gescheiterte Kita-Eingewöhnung, die ich nach 16 Wochen abgebrochen habe. Oh Gott. Und da hatten wir dann eine Nanny, die zu uns nach Hause gekommen ist. Und das hat dann tatsächlich super funktioniert bei mir.
Ja. Ja. Jetzt gibt es ja diese innere Ansicht, die man hat, das eigene Herz, das buppert, wenn man irgendwie in den Video kommen muss und das Baby eigentlich, der eben bis eben noch leise neben einem lag und schlief und man merkt schon, es wird unruhig, das werde auch unruhig und dann gibt es eben auch diese äußere Ansicht, nämlich das, was einem tatsächlich entgegengebracht wird und da geht ja auch nicht jeder gleichermaßen mit um. Hast du eine Anekdote, die du uns aus dem Nähkästchen quasi plaudern kannst, was du so erlebt hast?
Ja, wenn ich an die Zeit zurückdenke, also männlichen Investoren haben wir es immer gar nicht erzählt. Da haben wir echt immer versucht zurückzuhalten, dass wir auch unter uns jetzt schon Kinder haben. Weil klar, wir galten halt sowieso schon als die Teilzeit-Mamis da mit ihrem Gummibärchen-Startup. Das war jetzt eh schon nicht, was jeder hören wollte in so einer tech-getriebenen Welt. Aber ja, ich weiß noch ganz am Anfang, wir hatten mit einer weiblichen Business Angel ein Meeting und da dachte ich noch, da war mein Kleiner 12 Wochen alt, den nehme ich jetzt in der Trage mit auf dieses Meeting. Jetzt bin ich cool, Mom, das klappt jetzt ja auch, ja, und mache dieses Meeting mit ihm gemeinsam. Der hat das zusammengeschrien, eine komplette Stunde lang.
Oh Gott.
Ich war völlig überfordert. Und ich weiß, da bin ich zum ersten Mal nach Hause gekommen, habe die Tür hinter mir zugemacht, habe einfach nur geweint. Ja, weil ich mir dachte, warum funktioniert das bei mir jetzt nicht so, wie bei allen anderen das scheinbar zu funktionieren hat. Aber ja, kann ich nur sagen, Gott sei Dank war das eine weibliche Investorin, die selber Kinder hatte, die das wirklich verstanden hat. Und wir haben heute immer noch Kontakt mit ihr und heute lachen wir über diese Situation damals, an die sie sich aber auch noch sehr genau erinnern kann.
Also das Kind wurde größer
und größer und einfacher.
Gleichzeitig wuchs auch das Unternehmen und da sind eine ganze Menge Sachen passiert, die auch wieder rückblickend, also unglaublich sind, in welcher schnellen Abfolge, dass alles so passiert ist. Ja. Ne? Nimm uns mal mit auf diesen Zeitstrahl und vor allem diese Meilensteine, die ihr in kürzester Zeit hingelegt habt.
Ja. Also wir haben dann nach unseren Retail-Listungen gedacht, jetzt haben wir irgendwie Cash, ne? Spült ja durchaus Cash in die Kasse. Jetzt ist doch der Zeitpunkt, in den E-Commerce zu gehen. Jetzt können wir auch investieren, ne? in Kundenakquisitionskosten. Haben unseren Online-Shop gelauncht. 2 Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown. Also es war sehr, sehr gutes Timing, weil natürlich E-Commerce dann eine totale Explosion erlebt hat und auch das ganze Gesundheitsthema, in dem wir angesiedelt sind, völlig abgegangen ist. Dann sind wir da fröhlich gewachsen mit unserem eigenen Shop, wurden schrittweise zu einem D2C-Unternehmen, also Direct-to-Consumer, weg vom Retail, weg vom Amazon, haben unseren ersten Auslandsmarkt gelauncht in Italien, der auch wahnsinnig gut funktioniert hat. Haben Influencer-Marketing für uns entdeckt als Marketingkanal, der super gut funktioniert hat, gerade so in dieser Mama-Community eben auch. Und so wuchs das. Wie gesagt, mein großer Sohn bei der Nanny, das heißt, ich konnte auch wieder mehr arbeiten. Ich konnte bis 15 Uhr ins Büro gehen. Wir hatten auf einmal ein Team. Das war eine sehr schöne Phase, aber auch eine Phase der totalen Skalierung. Also wir haben uns eigentlich jedes Jahr verdoppelt im Umsatz. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir 15 Millionen Euro Umsatz gemacht haben und zum ersten Mal so M&A-Berater an uns herangetreten sind, ob wir uns nicht einen Verkauf der Firma vorstellen konnten.
Bevor wir da hinfahren, Handbremse, ich möchte noch eine Abbiegung nehmen auf eine Raststätte und zwar den großen Punkt, finde ich, wo man sich sozusagen leisten kann, nicht nur monetär, sondern auch vom Herzen her, das Kind zu betreuen. Du hast jetzt gerade das Wort Nanny mit reingebracht. Ja. So, Nanny muss man sich auch leisten können, auch finanziell natürlich, ganz klare Frage. Wie war euer Team zu dem Zeitpunkt aufgestellt? Waren es immer noch nur ihr beiden oder habt ihr...
Nee, wir haben die ersten Leute eingestellt, damals Ende 2020. Also da war so dieses erste Kernteam, die ersten 5 Leute dann dabei. Da habe ich mit der Kita-Eingewöhnung angefangen. Also ich weiß noch, Laurence hat sich wirklich noch um die Einstellung dieser Leute gekümmert, sodass ich da wirklich nur Daumen hoch oder runter machen musste. Und dann hieß es halt so, wann kommst du auch mal wieder ins Büro? Ne? Jetzt haben wir hier so, so eine Company. So, dann ist bei uns die Kita-Eingewöhnung losgegangen und hat halt überhaupt nicht geklappt. Also Woche um Woche, ich wollte arbeiten, ich wollte mit diesem Team auch zusammenarbeiten, ne, und saß dann immer irgendwie unten im Auto am Telefon und habe Calls gemacht, habe darauf gewartet, dass die von oben wieder anrufen und sagen, er lässt sich nicht beruhigen. Und dann über Weihnachten habe ich gesagt, okay, wir brauchen eine andere Lösung, ich muss mir jemand anderes suchen. Hatte riesen Glück, dass ich da schnell jemand gefunden habe, mit dem es gut funktioniert hat und der jetzt auch nicht extrem viel gekostet hat. Also ich sage mal, die hatte damals den Preis einer guten Privatkita, aber da gibt es auch nochmal ganz andere. Also im Nachhinein weiß ich, hatte da gigantisches Glück, dass ich sie gefunden habe und dass sie mit meinem Sohn gewibt hat, im besten Sinne. Ja, und das dann ab Januar geklappt hat. Januar konnte ich wieder ins Büro fahren und das ist dann ja, ich weiß, das kennt, glaube ich, jeder, der aus der Elternzeit zurückkommt, auf einmal ist Ruhe, ne? Kannst du deinen Kaffee wieder heiß trinken, kannst dich mit Erwachsenen unterhalten. Das ist dann wie so ein Kurzurlaub.
Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast bis 15 Uhr gearbeitet, also es war, ist schon ein ordentlicher Arbeitstag, aber jetzt kein Vollzeit-Arbeitstag in dem Sinne, ja, des Abends spät.
Nein, und das war uns aber immer total wichtig, dass wir nachmittags nach Hause gehen können, die Kinder abholen können. Und das wusste bei uns jeder im Team, egal wie groß das Team geworden ist. Nach 15 Uhr brauchst du uns keine Termine mehr einstellen. Wir sind abends wieder erreichbar. Wenn irgendwas Dringendes ist, sind wir auch zwischendrin erreichbar. Aber keine Calls, keine Regeltermine. Der Nachmittag gehört dann auch der Familie. Und weil das uns zu zweit gehört hat, konnten wir das halt auch so umsetzen und so vorleben. Und
bist du selber auch gut darin, den Kopf dann wirklich auszuschalten? Also selbst wenn der Kalender leer ist?
Okay, ich lese beruhigend trotzdem jede Slack-Message, um ehrlich zu sein. Ich habe auch genug Calls auf dem Spielplatz geführt, so ist es nicht. Mhm. Aber trotzdem, es war da.
Ja. Okay, ich lasse dich weiterfahren auf der Überholspur. Wie ging es weiter in eurem Business?
Ja, es haben sich einfach die Ereignisse dann so ein bisschen überschlagen. Ja, wir haben gesagt, wir können uns das vorstellen, diesen Exit-Prozess zu machen, uns einen entweder Investor oder Eigentümer zu suchen. Hatte auch so ein bisschen den Hintergrund, dass das dann einfach schon eine sehr große Firma war, die auf unseren Schultern lastete. Da geht es dann um Warenvorfinanzierung, da musst du wirklich große Summen bereithalten, musst diese Gehälter jeden Monat auch zahlen und wir haben uns dann irgendwann breitere Schultern gewünscht und konnten uns das durchaus vorstellen, eben nicht mit Venture Capital, sondern dann wirklich Private Equity oder im Idealfall einen Strategen, einen Konzern, der uns kaufen würde, und so ist es auch gekommen. Den haben wir gefunden. Haben wir diesen ganzen M&A-Prozess, den macht man heimlich, davon darf man den Mitarbeitern halt nichts erzählen. Das war dann auf jeden Fall auch nochmal eine Challenge, da mal eben nach Paris fliegen, nach London fliegen, irgendwelche Leute treffen, also ja, auch das soll irgendwie gemanagt werden. In dem Jahr bin ich meinem Mann dann sehr, sehr dankbar, da hat er mir auch wahnsinnig viel unter die Arme gegriffen, da war dann ganz klar, dass wir gerade Priorität haben mit der Firma und er auch ganz viel unterstützt, wenn wir irgendwie mal eine Nacht weg sein müssen oder einen Tag weg sein müssen. Ja, und dann kamst du diesen Verkauf.
Einfach so, es klingt so einfach.
Ja, aber
ich meine, es sind jetzt ungefähr 4 Jahre vergangen sozusagen, von der Idee bis zu diesem Punkt, den du gerade genannt hast. Dann haben wir verkauft.
Im Nachhinein ging
es aber nicht, ist ja unglaublich. Also ich weiß, dass du diese Geschichte schon x-mal erzählt hast, auf sämtlichen Bühnen dieser Welt sozusagen. Und das ist jetzt auch so was Besonderes, weil man es eben auch geschafft hat, parallel zu dieser ganzen Familiengründung, die einfach auch ein Riesenthema in einem Leben ist. Und es ist, ich finde es wirklich fantastisch, dass das so schnell ging, aber das konnte ja keiner wissen 2018.
Nein.
Und du sagst dann auch manchmal in solchen Nebensätzen, es ist auch kein Hexenwerk gewesen und das macht man halt, und man denkt so, also Entschuldigung, aber ihr habt schon einiges richtig und sehr gut gemacht, das hätte jetzt auch nicht jeder so hinlegen können.
Danke.
Glaube ich.
Also ja, ich bin kein Freund davon zu sagen, wir hatten nur Glück, weil das stimmt natürlich nicht. Wir hatten auch gutes Timing.
Ja.
Und vielleicht ein bisschen was gekonnt, ja. Aber ja, natürlich kommen da super, super viele Faktoren zusammen.
Ja, es ist eine Mischung aus allem
Ist eine Mischung aus allem. Ohne Glück und Timing ist nicht. Ne? Da kannst du noch so gut sein in dem, was du da tust, dann wird es halt auch nicht durch die Decke gehen. Aber bei uns war es halt da.
Ja. Wie geht's dir jetzt heute? Also was ist wirklich der aktuelle Stand der Dinge heute? Wie bist du noch operativ, strategisch oder wie auch immer verwurzelt in Bears with Benefits?
Also es war damals nicht vorbei mit dem Exit. Das hätte uns auch keiner erlaubt. Das Unternehmen hing natürlich komplett an uns als beiden Gründerinnen. Und für uns war auch klar, wir wollen auch gar nicht raus. Wir wollen das auch weitermachen und weiter skalieren lassen und größer werden lassen. Wir waren also die letzten 3 Jahre noch als Geschäftsführerin tätig. Da kam nochmal eine ganz andere Phase. Ja, dann wird das auf einmal so zum Mittelständler. Also wir sind von beim Verkauf 15 Millionen Jahresumsatz auf 50 Millionen Jahresumsatz gewachsen. Von damals 20 Mitarbeiter auf jetzt 60 Mitarbeiter. das ist nochmal eine Phase, die habe ich unterschätzt, die ist nicht ohne. Da auch nochmal ein zweites Kind zu kriegen, war auch nicht ohne, das kam halt dann da nochmal dazu,
ja.
War wieder völlig anders. Und jetzt Anfang des Jahres haben wir, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, wir sind vielleicht nicht mehr die Richtigen an der Stelle. Ich glaube, wir waren sehr gute Gründerinnen und sehr gut für diese erste tolle Wachstumsphase, aber jetzt sollte auch mal ein vielleicht erfahrenere oder eine erfahrene CEO da das Zepter übernehmen und uns operativ unterstützen. Und die haben wir gefunden. Und jetzt sind wir einen Schritt zurückgegangen in den Beirat.
Ja, also wenn du sagst, wir haben das verkauft und sind natürlich als Geschäftsführerin drin geblieben für die Übergabe. Das kann ich total nachvollziehen. Ist es aber gleichzeitig nicht auch schwer, sowieso so ein erstes Business-Baby gehen zu lassen?
Also total, total. Also wir waren uns auch einig, wir verkaufen nur an den Richtigen. Wenn wir den nicht finden, dann machen wir es auch einfach nicht. Wir hatten ja keinen Druck, Wir mussten das ja nicht machen. Die Freiheit konnten wir uns Gott sei Dank nehmen. Ja, wir haben aber dann den richtigen gefunden und für die war auch klar, wir dürfen da am Ruder bleiben, die Firma darf eigenständig bleiben, wir bleiben in München, wir bleiben unser Team, wir behalten unsere E-Mail-Adressen und alles und machen einfach so weiter, nur halt mit diesem Relief, ja, auch einen finanzstarken Partner im Hintergrund zu haben, ne, wenn man mal irgendwie Geld braucht für Warenvorfinanzierung, das auch zu bekommen, natürlich operativ und auch in der Produktion und Formulierung dieser Produkte Unterstützung zu haben. Also das war Best-Case-Szenario.
Ich stelle mir diesen Moment so interessant vor, wie man, ich weiß, dass du das schon mal so erzählt hast, deswegen nehme ich das jetzt so auf, seine Banking-App öffnet und auf einmal ist dieses Geld da, über das man theoretisch schon so viel geredet hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt keine Summe nennen wirst, aber du kannst vielleicht einsortieren, ob das Geld dafür sorgte, dass ihr von jetzt an immer Bio kaufen könnt oder ob ihr von jetzt an Bio selber anbauen könnt, weil ihr einen riesen Hektar Land habt. In welcher Kategorie spielt sich das so ab?
Kommt drauf an, wo. ja, wir können jetzt Bio kaufen.
Ihr könnt Bio kaufen.
Auch Bären.
Für die ganze Stadt? Nein. Nein, aber es ist ja schon eine Summe geflossen.
Bio-Blaubeeren für alle. So gut war das.
Es ist eine
ja, das war schon life-changing. Auf jeden Fall.
Ja, und sowohl für dich als auch für Nuance.
Ja, und zwar dadurch, dass wir eben das Glück hatten, dass uns keiner vorher finanzieren wollte, wir das selbst gemacht haben, die Firma uns noch zu 100% gehört hat, floss dieser Kaufpreis eben nicht an irgendwelche VCs, sondern in unsere Kassen. Und dadurch hat sich das gelohnt.
Und in diesem Moment, und darauf wollte ich eigentlich vor allem eingehen, wenn man diese Summe sieht, also nicht nur diese theoretische Zahl hört, sondern sie tatsächlich sieht, ist man da auch ganz kurz geneigt zu sagen, ich mache hier gar nichts mehr?
Nee, machen wir witzigerweise gar nicht. Wir haben einfach weitergemacht. Wir wollten auch weitermachen. Es hat doch so viel Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt. Es hat bis zum Ende Spaß gemacht. Aber gerade damals, das war echt eine super Phase. Wir wussten, jetzt können wir uns mal ein bisschen mehr leisten, mehr Team aufbauen. Mal nicht mehr so ganz sparsam irgendwie auch wirtschaften. Also, nee, die Frage hat sich für uns gar nicht gestellt. Wir haben immer gesagt, wir wollen mal einen Lanzerhof danach und ausspannen 2 Wochen. Auch das hat nie stattgefunden. Wir haben einfach weitergemacht. Und da muss ich aber auch sagen, da eine Familie zu haben und Kinder zu haben, das erdet dich ja extrem. Bei deinem 3-Jährigen ist es ja völlig egal, ob du jetzt Multimillionärin bist oder nicht. Ja? Der blärt dich ja genauso an am Ende des Tages. Und das hat, glaube ich, auch geholfen. Also es gibt ganz viele junge GründerInnen, von denen man schon hört, dass sie dann ein bisschen die Bodenhaftung verlieren oder auch in ein sehr tiefes Loch fallen nach einem Exit. Und da muss ich sagen, mit Kindern kann ja das gar nicht passieren.
Ja.
Bleibt ja alles beim Alten.
Bleibt alles beim Alten. Ja, das ist interessant. Man sagt ja auch, man hört oft so dieses Gefühl von, okay, die Visitenkarte ist jetzt wieder leer, was steht denn jetzt da drauf? Ich habe da jetzt jahrelang für gestanden, dafür gearbeitet und jetzt fällt es mir so schwer, sozusagen die positiven Seiten zu sehen, nämlich, hey, ich kann jetzt gerade alles machen, Tabula Rasa, weil so eine so ein Verlust sozusagen, ein Persönlichkeitsverlust auch vonstatten geht. Würdest du sagen, bei dir ist es nicht eingetreten?
Also nach dem Exit überhaupt nicht. Wir waren auch weiter Geschäftsführerin. Das war unsere Visitenkarte bis vor kurzem eben. Das ist jetzt erst ein paar Monate her, dass wir jetzt diesen Step-Down gemacht haben. Ja, jetzt ist Tabula Rasa ein bisschen. Jetzt ist sie ein bisschen leerer als vorher. Jetzt machen wir Podcasts wie diesen hier. Freuen uns, dass wir Zeit dafür haben.
Ich sehe, dass wir uns zum Ende nähern. Ich habe noch so 3 Fragen, die, glaube ich, für alle nochmal so einen Mehrwert mitgeben könnten. Als erste ist eine Frage, würdest du sagen, dass diese letzte Phase in deiner Unternehmensbildung tatsächlich die schönste war, weil nicht unbedingt die anstrengendste? Wobei, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so wäre, aber ist das so die entspannteste Phase gewesen?
Welche jetzt?
Die letzten, wo man wirklich weiß, wir machen Exit und es hat sich ausgezahlt, wir werden quasi belohnt für das, was wir hier eingezahlt haben.
Für mich war es sogar die schwierigste Phase, jetzt nochmal das letzte Jahr. Ja. Weil sich das Unternehmen einfach so wandelt, ja? Weil man einfach eine große Organisation auf einmal zu führen hat und das ein ganz anderer Job ist. Du bist halt dein Manager, du hast irgendwie 10 Directs, mit denen du One-on-Ones machen musst. Das ist gar nicht, was mir inhaltlich noch so großartig Spaß gemacht hat. Und das ist es eigentlich eher, sich dann wirklich auch ein bisschen inhaltlich zu entfernen von dem Ganzen, diesen Schritt zurück zu machen und aus einer Metasicht drauf zu gucken und auch zu hinterfragen, bin ich jetzt noch die Richtige auf diesem Job gerade. Das ist mir schon schwer gefallen. Das war jetzt nicht die schönste Phase, würde ich sagen. Es war eine andere.
Ja, welche wäre es gewesen?
Ja, ich finde so mit 10, 15 Mitarbeiter und alle halt so mega on the job und alle total involviert und leben für die Brand. Das ist so ein bisschen die schönste Phase eines Startups. Sagen auch viele andere, das sage nicht nur ich.
Dann würde ich gerne von dir nochmal so wissen, was für dich Vereinbarkeit tatsächlich bedeutet. Ich glaube, es ist auch immer etwas, was im Prozess ist. Es passt sich an die eigene Lebensphase an, auch an die Phase und das Alter des Kindes oder der Kinder. Was würdest du sagen, ist für dich Vereinbarkeit sozusagen now and then? Es hat sich ja sicherlich auch verändert.
Ja, wie du schon sagst, es ist ein totaler Zustand, immer in der Schwebe. Und das klappt mal besser und mal schlechter. Und es gibt Phasen, da klappt es überhaupt nicht. Und da muss man eben auch ehrlich zu sich sein. Manchmal bist du halt völlig fertig und hast das Gefühl, du wirst wirklich niemandem gerecht. Ja? Nicht deinem Job, nicht deinen Kindern, schon gar nicht dir selbst. Und irgendwas fällt immer runter. Und diese Ehrlichkeit muss man dann eben auch haben. Nichtsdestotrotz, man kann es machen. Man kann es schon durchziehen. Aber ich finde halt wirklich mit der Ehrlichkeit, irgendwas leidet immer. Bei mir war es ich persönlich. Ich habe für mich selbst gar nichts mehr gemacht. Es gab keine Me-Time, es gab keinen Sport. So, das sind alles Dinge, für die habe ich jetzt wieder Zeit. Jetzt kann ich mich auch um mich selbst kümmern. Aber eins dieser Standbeine wird wahrscheinlich immer leiden. Das ist mir irgendwie wichtig, das auch zuzugeben und zu sagen.
Du hattest gerade neulich einen LinkedIn-Post auch ein bisschen zu dem Thema. Und da hattest du einen Satz geschrieben, der ging so ähnlich wie, es ist immer ein Prozess und ein Aushandlungsprozess. Und ich habe auf den ersten Blick Aushaltungsprozess gelesen und hätte auch das unterschrieben, ehrlich gesagt.
Das ist richtig, ja.
Ja, und zuletzt wollen wir natürlich wissen, what's next? Was passiert jetzt? Was schreibst du auf deine Visitenkarte?
Ja, mal gucken. Ich bin immer noch Founder, Co-Founder.
Ja.
Das werde ich auch immer bleiben. Also die Bärchen werden ja für immer unsere Firma sein und einen Platz in unserem Herzen haben. Ob da jetzt so schnell was Neues hinzukommt, weiß ich noch nicht. Ich fühle mich da eigentlich nicht getrieben, jetzt sofort wieder was Neues zu gründen. Weiß auch gar nicht, ob ich es so nochmal könnte, aber sag niemals nie. Gucken wir mal, was die nächsten Jahre so bringen. Aber gerade fühle ich mich wirklich auch wohl in der Rolle, darüber zu sprechen und vielleicht für irgendjemand da draußen Vorbild zu sein, der sagt, ich traue es mich gerade noch nicht so richtig oder ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Und da vielleicht ein Rollenbild zu sehen und da Mut zu schaffen.
Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und uns das alles mitgeteilt hast.
Danke für die Einladung.